Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon, herzlich willkommen. Allein dieses Knistern der Schallplatte ist doch schon Musik in den Ohren für viele Menschen. Und mich versetzt es sofort in mein Jugendzimmer von damals. Erinnern Sie sich vielleicht auch noch an den Sound der Polaroid-Kameras, die besondere Farbgebung der Fotos, die man sofort in den Händen hielt, oder an die alten Röhrenfernseher? Alles sowas von gestern, sagen die einen, die sich lieber über Smart-TVs und per Musikstreaming auf Spotify unterhalten lassen. Aber gleichzeitig boomen die alten Schätzchen gerade, werden neu aufgelegt, auf Sammelbörsen gehandelt und in technischen Museen ausgestellt. Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Was macht den Reiz der Retrotechnik aus? Steckt mehr dahinter als Nostalgie? Inwiefern helfen alte Technologien, die auch viele junge Anhänger finden, bewusster und nachhaltiger zu leben? Was können wir von der alten Technik lernen? Und wie integrieren wir sie in unsere modernen Lebensstile? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Experten und Sammlern und sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen und Geschichten. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Dank moderner Technik und zugeschaltet in Mannheim ist Professor Kurt Möser, Technikhistoriker am Karlsruher Institut für Technologie. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und ich begrüße in Berlin Sascha Friesecke, Professor für Design digitaler Innovationen an der Universität der Künste Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie beide da sind. Bei der Vorbereitung dieser Sendung ist mir aufgefallen, dass ich auch noch etliche analoge Technologien nutze, von denen ich mich gar nicht trennen will. Meiner Kollegin Johanna Müßiger, die diese Sendung mitgeplant hat, geht es genauso. Und sie nimmt uns zunächst einmal mit auf eine kleine Reise durch ihre Wohnung und die alten Technologien, die sie dabei entdeckt hat.
Fangen wir mal bei einem meiner bedeutendsten Besitztümer an. Das ist mein Plattenspieler und ich habe auch einige alte Schallplatten, die ich von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Direkt daneben, das hier ist mein E-Reader, den benutze ich aber kaum, weil ich lieber die Bücher hier aus dem Regal in der Hand habe. Auf dem Nachttisch da drüben, da liegt meine Armbanduhr, die ist auch analog. Eine Smartwatch habe ich auch, da wechsle ich immer, je nachdem, was ich gerade brauche oder tragen möchte. Außerdem erinnert mich die analoge Uhr auch an eine, die meine Oma trägt. Ich habe im Schrank da hinten auch eine Polaroid-Kamera, allerdings keine alte, sondern eine neue, moderne. Ich mag aber diesen Retro-Look der Bilder ganz besonders. Ich gehe mal rüber in die Küche, da steht noch ein altes Radio mit Antenne. Das hat zwar keinen guten Empfang, aber geht trotzdem noch und es bleibt so lange hier, bis es den Geist aufgibt. Ich habe zwar auch einen Mixer, aber hier hängt auch ein Schneebesen. Den nutze ich recht häufig, wenn es mal schnell gehen soll oder ich was ganz Bestimmtes backe. Ja, ich glaube, auf den ersten Blick. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich ganz viele alte Technologien gerade übersehe.
Ja, jede Menge alte Technik im Haushalt von Johanna Müßiger. Herr Müßer, auf welche alte Technik stößt man denn bei Ihnen in Ihrem Zuhause?
Ja, ich kann mich schon diesen Erfahrungen anschließen. Ich habe ebenfalls viele analoge Kameras, die ich unter anderem deshalb auch gerne mal benutze, nicht nur sammle, weil man ja da eigentlich ganz neue Skills und Erfahrungen machen kann. Man muss wissen über Zeit und Blende und Entfernungseinstellungen und auch ein bisschen bei Schärfentiefe, damit man vernünftige Bilder machen kann. Das ist für mich auch ein Kontrastprogramm zum schnellen Knipsen aus der Hosentasche raus sozusagen. Und analoge Uhren, natürlich, ja. Diese Uhren boomen und sie haben auch eine ganz andere Ästhetik. Sie hören sich anders an, auch wenn sie längst nicht so viel können wie moderne Smartwatches. Aber ja, auch hier spielt die Ästhetik eine Rolle, die Faszination an Präzisionstechnik.
Ja, Herr Friesecke, wie ist es bei Ihnen? Wie viel Analoges hat ein Professor für Design digitaler Innovation in seiner Wohnung?
Ja, darf ich quasi per Job Description ja eigentlich nicht. Nee, aber ist bei mir relativ ähnlich. Ich habe hier vor mir einen Zettel mit meinen Notizen, was ich erzählen möchte oder nicht oder was mir noch einfällt in den nächsten anderthalb Stunden. Und diesen Zettel beschrifte ich gerade mit einem Füller. was jetzt ja auch nicht die neueste Technologie ist, um irgendetwas aufzuschreiben, sondern man könnte das ja in einem iPad machen. Und zu dem Beispiel von der analogen Fotografie, vor einigen Jahren ist mein Opa gestorben und der hat ganz viel fotografiert sein ganzes Leben lang und ich habe das alles irgendwie archiviert und durchgeguckt. Und jedes Jahrzehnt wurden die Kameras intelligenter, mit denen er die Fotos gemacht hat, und die Fotos schlechter. Und das war dann mein Einstieg in die analoge Fotografie, dass ich gesagt habe, irgendwas scheint da dran zu sein, wenn man sich selber um alles kümmern muss und sich länger Gedanken macht, wovon man jetzt eigentlich ein Foto macht und nicht einfach nur auf einen Auslöser drückt.
Aber eigentlich ist es doch viel einfacher. Sie müssen nichts einstellen, wenn Sie mit dem Handy knipsen. Das wird einem ja so leicht gemacht.
Genau, aber gerade dass es so leicht ist, scheint einen Effekt darauf zu haben, wie sehr wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir da tun.
Wir wollen ja nicht unbedingt immer das Einfache. Also beispielsweise, wenn man an ein Ruderboot einen Außenbordmotor dran baut, dann wäre es sehr simpel. Aber ja, wir wollen unseren Körper spüren, wir wollen einen Sport ausüben. Und das ist dann eben oft die alte Technologie, die uns herausfordert.
Wie kommt es denn gerade, dass so viel alte Technologie und Technik gerade neue Liebhaber findet? Ist das pure Nostalgie?
Naja, ich glaube, es gibt zwei Hauptfaktoren. Nostalgie ist ein schwieriger Begriff. Ein Faktor ist auf jeden Fall Kontrastbildung. In einen ganz anderen Erfahrungsbereich reinzugehen. Wenn man sich mit bestimmten analogen Techniken auseinandersetzt, muss man eigentlich eine ganze Welt von neuen Erfahrungen machen. Und nicht nur theoretische Erfahrungen, sondern eben auch praktische Anwendungen. Das ist das eine. Und das zweite, es hat natürlich was Distinktionsmäßiges. Die feinen Unterschiede sind dadurch viel schöner herauszuarbeiten. Wenn man ein schönes Oberklassenfahrzeug, Baujahr 2023, fährt, bringt es Prestige. Aber es bringt unter Umständen mehr Prestige, ein Oberklassenfahrzeug von 1970 zu fahren.
Also die Oldtimer sind dann wieder angesagt oder die Kutschen bei der Hochzeit.
Ja, gerade in solchen Lebensphasen, wo man ja nochmal zurückblickt und wo eine gewisse Feierlichkeit reinkommt, da haben wir auch viele alte Technologien. Kerzen in der Kirche zum Beispiel, wie Sie schon sagten, Hochzeitskutschen, Leichenwagen, die zum Teil mit Pferden gezogen werden. Wir werden jetzt bei der Krönung morgen von König Charles eine ganze Menge alte Technologien sehen.
Und vielleicht sogar im Kleineren. Also das war ja vorhin dieses Beispiel der Sofortbildkamera. Und ich erlebe diese Sofortbildkameras immer auf irgendwelchen größeren Festen oder Hochzeiten. Da werden die irgendwie ausgelegt, damit das eben eine Experience ist in dem Umgang mit der Technologie. Es gibt jetzt technisch keinen Grund dafür. Man könnte auch einfach eine Digitalkamera hinlegen, aber damit gäbe es keine spielerische Auseinandersetzung. Und hier vielleicht noch einen Grund hinzuzufügen, das ein bisschen aus meiner Berufswelt kommt. Also ich beschäftige mich mit irgendwie digitalen Innovationen. Wie entsteht Neues? Und immer wenn was Neues entsteht, dann entsteht damit auch bei den Leuten, denen das angeboten wird, so dieses in Anführungszeichen Nutzenversprechen, eine Auseinandersetzung darüber, wie sie das, was da versprochen wird, denn eigentlich erleben wollen. Und in den 90er Jahren kommen diese Palm Pilots, das sind die Vorgänger von den Smartphones. Da kann man auf einmal alle Notizen auf so einem kleinen Gerät in der Hosentasche machen. Und für manche ist das die Antwort auf ihre Probleme und andere sehen das dann, genau das will ich auch. Und die dritte Person sieht es und sagt, genau diesen Teil meines Lebens will ich überhaupt nicht digitalisieren. Und dann entsteht im Zuge von diesen digitalen Notizmöglichkeiten auf einmal ein Markt für teure Kladden. Dann kaufen Leute mir für 15 Euro so eine Moleskin Kladde oder was in die Richtung, was vorher so nicht gegeben hat, um sich eben, das war dieses Begriff des Distinktionsmerkmal, davon abzusetzen und sagen, dieser Teil meines Lebens ist etwas, den möchte ich anders erleben als flüchtig digital.
Sie haben auch angesprochen, dass es ja immer integriert werden muss ins eigene Leben. Also das Neue, das angeboten wird, muss immer in der einen oder anderen Form besser sein. Wobei besser ein ganz schwieriger Begriff ist. Besser für den einen ganz bestimmten Nutzer, besser in einer bestimmten Lebenssituation. Und die Entscheidung kann eben dann fallen, wie Sie schon sagten, für mich ist es nicht besser. Es ist für mich besser, andere, ältere Technologien weiterhin aktiv zu halten.
Aber wer macht das eigentlich? Wie sagten gerade dieses Beispiel mit den teuren Kladden und den Palm Pilots, das ist ja etwas, was manchmal gibt es ja vielleicht auch so einen Gruppendruck. Man muss mitmachen, man muss die neueste Smartwatch haben, man muss das neueste Smartphone haben. Vielleicht gerade in jugendlichen Kreisen muss man mithalten. Wie braucht man ein besonderes Selbstbewusstsein, um sich gerade diesen alten Technologien zuzuwenden oder auch ein bestimmtes Alter, wo das kommt?
Ja, ich glaube, es gibt Szenen Und in der Szene etwa von bestimmten Oldtimer-Sammlern, da gibt es auch einen gewissen Gruppendruck, bestimmte Autos zu sammeln. Also ich glaube, wir dürfen nicht nur darüber reden, wer es einzeln nützt, sondern in welcher Szene nützt man es. Wie Sie sagten, was ist das Umfeld? Was denken die anderen drüber? Wie gibt es einen bestimmten Druck, bestimmte Dinge zu nutzen? Also meine Kinder zum Beispiel, die schieben mich gerne in eine digitale Richtung, was ich nicht immer akzeptiere. Aber genauso gut in meiner Altersgeneration ist das Fahren eines prestigeträchtigen Oldtimers sehr verbreitet.
Da braucht man vielleicht ein gewisses Alter und ein gewisses Portemonnaie, um das sich leisten zu können. Herr Friesecke, wie ist es bei Ihnen an der Universität, bei Ihren Studierenden, gerade diejenigen, die sich mit dem Design digitaler Innovationen beschäftigen? Ist das da ein Thema, alte Technologien?
Lustigerweise ist das immer ein Thema, wozu ich Masterarbeiten angeboten habe, weil ich das irgendwie persönlich interessant fand und dachte, das machen wir. Und es ist immer sehr gerne gewählt worden, diese Auseinandersetzung mit dem Warum. Also gerade wenn man sich viel mit dem Neuen beschäftigt, liegt es irgendwie auf der Hand, sich auch damit auseinanderzusetzen, wann ist der Neue nicht unbedingt, wie er eben gesagt hat, besser. Und deswegen ist es ständig zu dem Thema der alten Autos vielleicht noch. Dieser Nostalgiefaktor, den Sie am Anfang angesprochen haben, der funktioniert natürlich ab einem bestimmten Alter besser. Und bei Autos braucht man dann wahrscheinlich ein bisschen Geld, was man irgendwie zur Seite gelegt hat, um zu sagen, und damit kaufe ich mir jetzt mal etwas, wovon ich geträumt habe, als ich ein kleiner Junge war oder was in die Richtung, was ich der Porsche, den der Zahnarzt um die Ecke hatte, den genau und den nicht einen neuen, sondern den möchte ich haben. Im Kleineren funktioniert das aber auch sehr, sehr stark in dem Augenblick, wo man Kinder bekommt. Dann möchte man mit denen nochmal die Erfahrungen machen, die man selber als Kind gemacht hat und zeigt denen, was man damals, was es sich als Spielekonsole hatte oder welche Bücher man gelesen hat. Und dann sind die nicht ganz so begeistert, wie man selber das in Erinnerung hat, aber man versucht ihnen das immer wieder vorzuspielen, zu sagen, schau mal, so war das, als ich klein war.
Das kann ich völlig bestätigen. Das bedeutet aber auch, dass bestimmte Technologien, gerade Spieltechniken, einfach hinten runterfallen. Also ich habe meine Kinder verzweifelt versucht, in Richtung Modelleisenbahn zu schieben. Hat nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt? Hat was anderes geklappt, Herr Möser?
Ja, also für die Autorennbahn haben sie sich doch dann mehr begeistert. Also auch sehr typisch. Einfach das Großsystem für Eisenbahnverkehr ist halt nicht so sexy wie der Autoverkehr.
Okay. Am Telefon begrüße ich nun einen Liebhaber für eine Technik, die im Alltag eigentlich nicht mehr vorkommt, aber durchaus Erinnerungen weckt, auch bei mir. Yves Muck ist Betreiber eines Flipper-Museums in Eschbach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Muck, wie erklären Sie jungen Menschen, was ein Flipperautomat ist und was daran so faszinierend ist?
Oh, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich kann da meinen Vorrednern nur bestätigen. Ich habe auch versucht, meine Tochter in die Technologie der Flipper- und Arcade-Automaten zu bringen. Hat nicht funktioniert. Aber mein kleiner Sohn, der begeistert sich über die Technik dafür und kam dazu zum Spielen. Und das, was jetzt auch die Vorredner gesagt haben, wenn jetzt bei uns in das Museum... Ja, die ältere Generation kommt, sag ich mal, 50 plus und bringen ihre Kinder und Enkelkinder mit. Und plötzlich können die das gemeinsam live erleben. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dann springt die Begeisterung über. Und das sind dann nicht nur alte Geschichten, die der Papa erzählt, sondern man kann es gemeinsam tun. Und da kommt dann die Begeisterung rüber und dann kann man das auch teilen.
Ja, jetzt, vielleicht kennt nicht jeder einen Flipperautomaten. Vielleicht erklären Sie kurz, wie funktioniert das Ganze?
Also ein Flipperautomat ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man hat eine Stahlkugel, die über eine Spielfläche geflitzt wird. Es gibt jede Menge Gadgets dran von den 50er Jahren, wo noch ganz einfache nur Gummiprallkontakte da waren, bis in die ganz neueren Generationen, wo man viele Rampen hat und viele Videodisplays, wo man eben wunderbar spielen kann. Man sieht sie auch kaum noch in den Kneipen. Deswegen haben wir uns eben den Vorsatz gemacht, Mensch, wir werfen unsere Sammlung zusammen und wir stellen die auf zwei Stockwerken aus. Und wir haben gerade jetzt in den letzten 20 Monaten einen riesigen Zuspruch, wo eben die junge Generation kommen und sagen, ey, ganz anders wie im Computer, das macht ja Höllenspaß.
Wie ist das angefangen mit Ihrer Flipper-Liebe?
Oh, das ging vor 30 Jahren los. Da habe ich mir den ersten Flipper gekauft. War ein Raumschiff Enterprise, also ein Star Trek Flipper. Hat den Weg zu mir in die Studentenbude gefunden. Kam der zweite dazu, dann der dritte. Und dann habe ich gemerkt, 11 Quadratmeter, das reicht nicht aus. Und dann habe ich angefangen, eben irgendwo eine Halle zu suchen. Und jetzt eben haben wir auf 150 Quadratmeter über 70 Automaten und kann das auch eben mit Freunden teilen.
Wie muss man sich jetzt Ihr Museum in Etschbach vorstellen? Also so viele Flipper und alle flippern da gleichzeitig. Das macht ja auch Geräusche. Es blitzt und blinkt.
Genau. Ja, das war eine ehemalige Squashbox. Die haben wir bekommen für kleines Geld, haben die umgebaut, haben die gestrichen, eine Zwischendecke eingezogen, sodass man dann auf zwei Stockwerken das nutzen kann. Mit LED-Beleuchtung. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das sind dann 50 Automaten in unterschiedlichen Farben. Alle machen ihren Sound. Da gibt es einen Led Zeppelin-Flipper, da gibt es einen AC/DC-Flipper oder einen Space Invaders. Und wenn die Besucher und Besucherinnen kommen, sind die auch ganz geflasht. Und das Schöne ist, wenn die dann aus dem Museum rauskommen, haben die ein Grinsen im Gesicht und sagen, Mensch, das ist ja wie früher am Campingplatz oder in der Eisdiele.
Oh, jetzt hören wir Sie nicht mehr, Herr Muck. Die Verbindung ist etwas unterbrochen. Hören Sie uns noch?
Ich höre Sie noch wunderbar.
Gut. Wir hören Sie nicht ganz so gut. Also man fühlt sich zurückversetzt bei Ihnen in die Disco der 70er und 80er Jahre, wenn ich mir das so anhöre. Genau. Wer kommt da zu Ihnen? Sind das die Babyboomer vor allem?
Ja, es hat angefangen genau mit der Zielgruppe Männer über 40 oder über 50. Die haben dann angefangen, ihre Frauen mitzubringen, dann ihre Kinder. Und jetzt haben wir von 6 Jahren bis unser ältestes Mitglied 92, die sich einfach für die Flipper-Automaten begeistern und regelmäßig kommen.
Das klingt jetzt so, wenn ich das mal auch ganz in die Runde bringe, so dass vor allen Dingen, man versucht auch Kinder ranzubringen, aber vor allen Dingen Männer sich für diese alte Technik begeistern. Können Sie das bestätigen, Herr Möser?
Das eigentlich auch nicht, nein.
Nein?
Also gerade in der Oldtimer-Szene sind doch sehr viele Frauen. Es ist auch oft eine Paargeschichte, aber es gibt auch Frauen, die sich für bestimmte Fahrzeuge begeistern. Und beim Sammeln sozusagen harter Technik, da würde ich schon sagen, ja, es ist doch eher ein Männerding. Und auch, wie Herr Muck sagte, es ist ein Ding für Männer über 50. Ich denke trotzdem, es gibt Szenen, gerade auch Sammelszenen, die sehr frauenlastig sind.
Herr Friesige, können Sie das bestätigen? Wo gibt's da so einen Bereich, wo mehr die Frauen, mehr die Männer mit alter Technologie sich umgeben?
Das ist auch ganz schwierig. Also ich glaube, da würde mir sehr schwer fallen, das zu sagen, das ist jetzt männlich, das ist weiblich. Ich kann jetzt sagen, von den Leuten, die sich dafür begeistert haben, darüber Masterarbeiten zu schreiben, habe ich da keinen Geschlechtsunterschied wahrgenommen. Ich glaube, das ist ganz oft eine individuelle Präferenz. Was ich schon bemerke, ist, dass es in der jüngeren Generation nicht mehr so interessant ist, zu sammeln, wie das früher der Fall ist. Also mein Onkel ist knapp 80 und der hat immer alles Mögliche gesammelt. Das war, ich weiß gar nicht, kann jetzt küchentisch psychologisch drüber sprechen, dass es vielleicht so diese Nachkriegsgeneration, die aus dem Mangel aufgewachsen ist, gewesen ist. Aber es wurde ständig irgendwas gesammelt. Von Briefmarken zu Münzen zu alten Modelleisenbahnen und so weiter. Und ich glaube, dieses Sammeln, das ist zurückgegangen, da man durch sowas wie eBay relativ schnell an alles Mögliche rankommen kann. Das heißt, diese Jagd dahinter, das zu finden, ist vielleicht nicht mehr so spannend. Aber dass ich das jetzt sagen würde, das ist viel, viel männlicher, sich für irgendetwas, also gerade in der analogen Fotografie, ja beispielsweise, da kenne ich ganz viele in meinem Umkreis, die das machen. Und das ist jetzt kein männliches, dominiertes Thema.
Es gibt eine Szene, die ausgesprochen frauenlastig ist, die sich auch mal bei mir im Seminar gesammelt hat, nämlich die Szene der Steampunks und der Dieselpunks. Auch dieser Maker-Kultur, man produziert seine eigenen Retrotechnik-Simulationen. Es sind ja Simulationen, es ist ja keine echte Retrotechnik. Die Computer sehen dann aus wie alte Fernschreiber, aber sind natürlich Computer. Aber das ist auch eine Szene, würde ich auch sagen, er wird wenig gesammelt, aber sehr viel selbst gemacht.
Also eine Ästhetik spielt eine Rolle, Handarbeit spielt auch eine Rolle. Herr Muck, und Sie sammeln ja nun, wir haben gerade gehört, es gibt gar nicht mehr so viele, die etwas sammeln, aber die Flipper sind natürlich auch sehr raumgreifend. Wie sind Ihre Pläne? Wollen Sie sich immer weiter vergrößern oder bleibt es bei Flipper oder dehnen Sie noch Ihre Sammelleidenschaft aus?
Ja, die Sammelleidenschaft sind vor allem die Flipper, aber auch die Arcade-Automaten, also die klassischen Pac-Man und Space Invaders. Und wir merken, dass jetzt immer mehr dazukommen, die doch einen Flipper im Keller haben, sich aber auch für die Technologie begeistern. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Schraubertage, so nennen wir das, wo wir uns treffen, wo wir die Platinen löten, wieder zusammenschrauben und das findet immer mehr Anklang. Und auch da kann ich meinen Vorrednern immer auch recht geben. Die letzten 3 Mal hatten mehr weibliche Besucher als männliche Besucher. Und es war für mich auch überraschend.
Ja, Herr Mux. Jetzt verstehen wir Sie wieder schlecht. Herr Muck, sind Sie noch
schade.
Da?
Schade, ich bin noch da.
Ja, gut.
Sie hören mich wieder?
Jetzt hören mich Sie wieder, genau.
Wunderbar, ist wahrscheinlich der Schwarzwald. Genau, wir wollen uns jetzt eben auch vergrößern, weil wir haben so einen großen Zuspruch und wir hoffen auch ein bisschen auf Unterstützung seitens der Gemeinde oder der Landesstelle für Museen in nichtkommunaler Trägerschaft, dass wir ein bisschen Unterstützung bekommen, weil Räume zu mieten und zu betreiben ist natürlich auch eine Kostenfrage. Nicht nur die Ausstellungsstücke, nicht nur die Flipper sind teuer.
Sondern wahrscheinlich auch noch viele, viele andere. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Muck, dass Sie uns etwas von Ihrer Flipperliebe erzählt haben, die auch zu besichtigen ist im Flippermuseum in Eschbach. Und ich denke, es gibt ganz viele andere Hobbys auch, ganz viele andere Technologien, die spannend sein können. Ich weiß nicht, was Sie noch sammeln. Sie können uns weiterhin anrufen natürlich auch. Es gibt, was ist für Sie charmant? Was steckt dahinter? Was brauchen Sie für Technologien? Wir wollen natürlich auch gleich auch noch mal gucken, in Sachen technische Museen. Herr Möser, da haben Sie ja auch entsprechende Erfahrungen.
Ja, ich habe am jetzigen Technoseum in Mannheim lange gearbeitet, bevor ich ans KIT in Karlsruhe kam. Und da kommt man natürlich in Kontakt mit sehr vielen Sammlerszenen. Und ich, aber auch von Makerszenen im weitesten Sinn. Alle, die mit historischer Technik zu tun haben. Es gab mal einen Aprilscherz in einer Sammlerzeitschrift. Die haben mal Sammler von Braunkohleabraumbaggern, also diesen riesigen Dingern, die fast einen Kilometer lang sind, gesucht. Das war ein Aprilscherz. Aber der ist nach hinten losgegangen. Es gab tatsächlich zwei Sammler, die welche besaßen.
Also es gibt nichts, was nicht gesammelt wird, offensichtlich. Viele Beispiele werden wir noch hören, auch aus dem Deutschen Technikmuseum in Berlin gleich. Welche Technikschätzchen nutzen Sie? Welche Erinnerungen oder Rituale verbinden Sie damit? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 444 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Weiter geht es mit der Lebenszeit und der Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden, lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr. Foreigner mit dem Jukebox Hero. Ob Jukebox, Plattenspieler, Polaroid-Kameras oder Flipper-Automaten, die Technologien von gestern finden immer mehr Anhänger und sind heute Kult. Das Knistern der Vinylschallplatte oder die Farbgebung der Sofortbildfotos setzen Erinnerungen an die Jugendzeiten frei und der Filter für den von Hand aufgebrühten Kaffee ist weniger störanfällig als Hightech-Kaffeemaschinen. In unserer digitalen Welt, in der in immer kürzeren Zyklen immer modernere Geräte auf den Markt kommen, boom, die Retro-Geräte. Doch was hat es damit auf sich? Wer begeistert sich? Warum dafür? Welche alten Technikschätzchen nutzen Sie noch und warum? Haben Sie Ihre Playlist auf Spotify oder legen Sie noch Platten oder CDs auf? Oder nutzen Sie beides in verschiedenen Situationen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben schon viele Mails erhalten. Das echte Leben ist analog, meint zum Beispiel Matthias Westerkamp. Er schreibt uns, seine 40 Jahre alten Kassetten spielen heute noch alle wie damals und analoge Fotos überleben über 100 Jahre mit Leichtigkeit. Nicht alles, was neu ist, ist auch besser. Andere sagen, die nutzen beides. Herr Kauter vermischt digitale und analoge Technik. Er schreibt, ich verwende eine digitale Kamera, benutze aber meine analogen Objektive. Das ist ein ganz anderes Fotografieren. Es entschleunigt. Ganz wichtige Stichworte. Und neben dem Karlsruher Technikhistoriker Professor Kurt Möser und Sascha Friesike, Professor für Design digitaler Innovationen an der Universität der Künste Berlin, begrüße ich nun auch Peter Schwirkmann. Er ist Leiter der Abteilung Sammlung und Ausstellung des Deutschen Technikmuseums Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Schwirkmann.
Schönen guten Morgen.
Herr Schwirkmann, haben Sie Ihre Sehnsucht nach dem Gestern in Bezug auf alte Technologien zu Ihrem Beruf gemacht?
Das könnte man fast so sagen. Ganz so geradlinig ist es nicht. Aber ich habe mich immer für Technik begeistert. Und als mir dann klar wurde, dass ich kein guter Ingenieur werden würde, habe ich dann neben dem Geschichtsstudium noch das Orchideenfach Wissenschafts- und Technikgeschichte in Berlin studiert. Und das hat mich dann auch zum Deutschen Technikmuseum geführt, wo ich Volontär war und jetzt erst seit 4 Jahren wieder tätig bin. Also eine wechselhafte Liebe zur alten Technik.
Wer das Deutsche Technikmuseum in Berlin nicht kennt, was wird dort an alten Techniken und Geräten gezeigt?
Ja, also wir haben die ganze Bandbreite von den großen Verkehrssparten, also Fliegen, Fahren, Segeln, Schwimmen bis hin zur Informationstechnik, Kommunikationstechnik, also die ganze Bandbreite der Technik bei uns als historische Technik in verschiedenen Dauerausstellungen auf und rund 30.000 Quadratmetern zurzeit ausgestellt. Und daneben gibt es immer noch eine aktuelle Sonderausstellung für 8 bis 9 Monate.
Was ist das für eine aktuelle Sonderausstellung?
Die aktuelle Sonderausstellung, die wir jetzt haben, heißt Reparieren statt Wegwerfen. Und die knüpft tatsächlich auch an dieses Thema alte Technik und was man damit tun kann und sie vor allen Dingen noch in Gebrauch halten an. Und da geht es einfach darum zu zeigen, wie man Dinge am Leben erhalten kann. Also das reicht vom Knöpfe annähen bis zur Kintsugi-Technik, also dieser japanischen Reparaturtechnik, wo man beispielsweise zerbrochene Keramik kunstvoll wieder repariert und wertvoller macht durch die Lebensspuren, die man zeigt. Wir haben dort ein Repair-Café, wo man auch Elektrogeräte reparieren kann. Es gibt den 3D-Druck von Ersatzteilen, aber auch so einfache Dinge wie Handpuppen nähen. Also eigentlich der Blick, was kann ich im Alltag tun, um Dinge einfach länger zu nutzen.
Dazu passt gerade eine Mail, die wir von Thomas Kruse erhalten hat. Er schreibt, grundsätzlich sollte das Motto gelten, solange etwas den Zweck erfüllt, für den es vorgesehen ist, sollte es genutzt werden. Das spart viel Geld und ist nachhaltig. Zum Beispiel ein Handmixer aus den 1970er Jahren kann bis heute repariert werden. Und er schreibt weiter, er hat fast 3000 VHS-Videokassetten. Deshalb hat er auch noch einen Videorekorder, der auch genutzt wird. Also auch das Thema Nachhaltigkeit, nicht auf jeden neuen Zug draufspringen, sich überlegen, welche Wertstoffe sind da drin. Auch das ist ein Thema, was vielleicht stärker ins Bewusstsein kommt.
Ja, das ist auch Ziel dieser Ausstellung. Also dort haben wir auch mal inszeniert den Familienverbrauch von etwa 80 Kilogramm Elektroschrott, den wir produzieren. Also das ist ein großes Thema und die Ausstellung ist wirklich sehr, sehr gefragt mit ihren Angeboten.
Gefragt bei allen Generationen?
Ja, bei allen Generationen. Also wir haben ja explizit als Zielgruppe familiäre Kleingruppen, also gerne eben mehrere Generationen. Und das gemeinsame Tun und Reparieren beispielsweise auch ist dann natürlich auch so ein Anlass für das intergenerationelle Gespräch. Also wie ging das früher? Wie kann man das heute am Leben erhalten?
Ich kann das vielleicht bestätigen als Berliner. Ich habe eine 5-jährige Tochter, die ist gewaltiger Fan vom Technikmuseum. Und ich muss da regelmäßig mit ihr hin. Und ich kann auch bestätigen, was Herr Möser vorhin gesagt hat. Als ich Kind war, war im Technikmuseum für mich immer, da gibt es so einen Lokschuppen, da stehen ganz viele alte Züge und Waggons drin. Das war für mich als Kind immer das Großartigste, das zu sehen. Und dann wollte ich ihr das zeigen und sie hat gesagt, bäh, langweilig, lass uns irgendwo anders hin. Ich will zum Reparieren.
Ich finde es aber faszinierend, dass wir jetzt eigentlich das Reparieren entdecken, was außerhalb von Europa eigentlich normal ist. Also ja. Ich habe eine Zeit lang in Indien gelebt und habe dort alle möglichen Reparaturkulturen erlebt. Also Fahrradreparateure, die am Straßenrand saßen und Leute, die Reifen geflickt haben und so weiter. Das setzt natürlich auch ein anderes Umgehen mit der Technik voraus. Also im indischen Überlandverkehr überleben unsere modernen Autos gar nicht so gut. Vor allem reagieren die mit ihren Einspritzpumpen auf das Benzin nicht so gut. Da fahren eben noch die alten Fahrzeuge. Und das, in Indien fährt noch der alte Morris als Hindustan Ambassador, jetzt inzwischen schon nach 70 Jahren. Aber das ist angepasste Technik, es ist reparierbare Technik. Und ich finde es sehr spannend, dann mal zu sehen, wie gehen andere Kulturen damit um. Bei uns ist es ja im Grunde genommen eine nennen wir es ruhig mal Nischenkultur und eine Luxuskultur des Reparierens. Aber in Afrika oder in Indien oder in Bangladesch ist es verdammte Notwendigkeit.
Ein ganz wichtiges Stichwort. Jetzt möchte ich aber erst noch mal Frau Behnke-Gapp aus Rheinland-Pfalz Gelegenheit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Behnke-Gapp, wie ist es bei Ihnen? Analoge oder digitale Technologien? Wer hat bei Ihnen das meiste?
Also absolut, das meiste ist analog. Also ich bin ein richtiges Analogfossil. Ich bin zwar noch keine Großmutter, ich bin 54, aber das ist nie an mich rangegangen mit dem ganzen Digitalen, weil ich, so wie ich gelebt habe, fand ich das gut und das mache ich weiter. Das heißt, ich schreibe Briefe mit Tinte und Papier. Ich höre meine CDs und Platten und Kassetten an und ich lese Bücher und ich würde niemals ein E-Book lesen oder sowas. Das geht einfach nicht. Und das meiste ist einfach analog bei mir, weil das mache ich immer so und das ist gut und ich komme damit gut zurecht und das ist ein Lebensgefühl auch für mich.
Ein Lebensgefühl, weil es Sie an Kontinuität erinnert, an etwas, was Sie aus der Kindheit kennen, was Sie weiter fortführen mögen und was Sie vielleicht immun macht gegen gewisse digitale Technologien, die ja auch ja durchaus schnell und effektiv sein können.
Ja, aber einfach, weil das hat schon mein Erlebtag so funktioniert und damit fühle ich mich wohl und ich sehe irgendwie keinen Grund, dass ich das ändern soll. Also ich habe seit ein paar Jahren habe ich auch einen Laptop und ein Smartphone, auch weil ich das für meine Tätigkeiten, die ich so mache, manchmal brauche. Aber das behagt mir nicht. Ich fühle mich da, das ist unpersönlich, ich fühle mich damit nicht wohl. Zum Beispiel, wenn Menschen, die mir immer Briefe geschrieben haben, auf einmal schreiben sie nur noch E-Mails. Das ist für mich eine Strafe, vorm Computer zu sitzen, das beantworten. Was mache ich? Ich drucke mir das aus und dann antworte ich mit Tinte und Papier zurück.
Wie kommt das an bei den Adressaten?
Ja, das ist okay für die. Also die haben ja nicht die Arbeit damit und das ist in Ordnung.
Ist es auch vielleicht so dieses Haptische, dass man einen, Herr Friesike, Sie sagten das ja auch, Sie haben einen Zettel, Sie haben einen Füller im Studio in Berlin dabei, dass man auch sagt, okay, ich will nicht immer nur in eine Tastatur tippen, nicht immer nur wischen auf dem Smartphone?
Ja, und das ist einfach auch beim Bücherlesen oder so, die muss man anfassen, die muss man riechen, die muss man dann ins Regal stellen. Das sind, glaube ich, jetzt 5.000 oder so, die wir hier haben. Oder auch wenn ich Bücher schreibe, ich schreibe das Manuskript, schreibe ich mit Tinte auf Papier. Wenn ich das am Computer machen würde, ich hätte überhaupt keine Kreativität und Inspiration. Ich muss es dann halt abtippen, das ist Sklavenarbeit. Aber sonst käme sowas nie zustande. Einfach ja, das kommt direkt vom Gehirn in die Hand aufs Papier zum Beispiel. Und bei digital, ich weiß nicht, warum ich so fühle oder warum ich so bin, aber es funktioniert nicht bei mir.
Es gibt ganz interessante Studien, das sage ich meinen Studis gerne, dass man sich Sachen besser merken kann, wenn man sie handschriftlich notiert hat, als wenn man sie abgetippt hat. Und die sagen es immer, sie wollen irgendwie vorm Rechner sitzen und während einer Vorlesung irgendwas abtippen. Und ihnen zu sagen, ihr merkt es euch aber besser, habt ihr schon die Hälfte des Lernens getan, wenn ihr das mitschreibt, stößt meistens auf nicht so viel Gegenliebe, gibt es aber Untersuchungen zu.
Ah, okay. Die moderne Hirnforschung sagt das dann, aber es geht doch nicht direkt vom Hirn sozusagen in die Hand oder in die Tastatur. Ganz herzlichen Dank, Frau Behnke-Gapp, dass Sie uns angerufen haben. Und ich gebe gleich weiter an Herrn Deventer aus der Nähe von Mainz. Schönen guten Morgen. Können Sie uns hören? Morgen. Guten Morgen. Wie ist Ihr Beitrag zur alten Technologie? Gehören Sie zu den Liebhabern oder bevorzugen Sie digitale Techniken?
Eigentlich beides. Also ich bin voll ausgestattet mit allem, was dazugehört. Ich habe aber auch noch Super Nintendo an einen alten Fernseher angeschlossen und alles Mögliche. Und was das Schöne ist an einiger alter Technik, ist, dass die Funktionen sozusagen beinhaltet, die viele moderne Technik gar nicht hat. Also zum Beispiel, wir haben Kassettenrekorder gekauft für unsere kleinen Kinder. Die sind jetzt 4, 4 und 7. Und da ruft auch schon eine. Ich komme gleich, ich komme gleich.
Die wollen den Papa haben.
Ja, ja. Die werden heute krank. Oder ja, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Schöne an Kassetten ist, dass wenn man da Pause macht und die wieder anmacht, dann spielen die da, wo halt Pause gemacht wurde. Und das können die Kleinen auch schon hervorragend bedienen. Und die Kassetten kosten fast gar nichts. Also ich habe, ich glaube, 5 Freunde-Kassetten oder so. Und 80 oder noch mehr Bibi und Tina-Kassetten für 30, 40 Euro bekommen. Und die eine Frau bei eBay Kleinanzeigen hat auch noch gleich 20, 30 klassische Hörspiele, also so, wo Kindern so erklärt wird, also direkt für Kinder gemacht, gratis dazugegeben. Und das ist echt hervorragend. Und die sitzen dann vor den Märchen oder vor Bibi und Tina oder was auch immer, sitzen die und können das selbst bedienen. Das ist ganz toll.
Ich kann das nur bestätigen. Kinder haben ja die Fähigkeit, sowas auch ganz oft zu hören. Als Erwachsener kann man sich das ja nicht vorstellen. Wieso kann man eine Kassette 20 Mal hören? Aber das ist gar kein Problem. Wir haben so einen MP3-Spieler, der heißt Herbert. Da kann man irgendwie auf SD-Karten MP3s machen und wir haben alte Kassetten gefunden und meine Tochter nennt diese Kassetten, den Kassettenspieler immer Mamas Herbert.
Ja, das ist wirklich, also das kann ich nur bestätigen. Die machen das ganz, ganz hervorragend und die haben jetzt auch nicht alle 50 auf einmal bekommen. Wir schenken die dann immer so stückchenweise, weil die eben die so oft so gerne hören. Also die haben jetzt quasi erst 10 Bibi und Tina und eine Handvoll 5 Freunde. Und wenn man dann einen Anlass hat, dann kann man wieder neue schenken, dann freuen die sich wieder. Und wie gesagt, das kostet fast gar nichts im Vergleich zu, also Toni ist ja auch super. Ja, aber das sind, die Kosten sind halt exorbitant im Vergleich dazu zumindest.
Aber eine Frage muss ich doch stellen. Ich kenne Kassetten natürlich auch noch, aber irgendwann gab es dann Bandsalat.
Ja gut, wenn man 50 hat, ne?
Okay, wenn man...
Also das heißt, gewählt.
Ich meine, da musste man damals noch Handarbeit anlegen. Manchmal konnte man sie wieder zusammenfriemeln und kleben. Aber das schreckt sie jetzt nicht ab.
Nee, die haben zwar meinen alten Kassettenrekorder, den ich noch hatte. Also ich bin 40, ich habe den zum irgendwie 12. Geburtstag bekommen oder sowas. Den haben die ganz schnell kaputt gemacht. Da war ich sehr traurig und musste dann einen neuen kaufen. Das ist auch nicht mehr so verfügbar wie früher. Aber eine Kassette ist auch schon kaputt gegangen. Also nicht kaputt, sondern nur halt eben das Band ist hängen geblieben. Und dann sind die ganz erstaunt, oh nein, Papa. Und dann dreht man die wieder rein und dann ist der Papa der Größte, weil er es repariert hat. Ne?
Aber diese vereinfachte Bedienung, denke ich, das ist nicht nur eine Attraktion für Kinder, sondern auch zum Beispiel beim Autofahren. In meinem Fahrzeug von 2005 gibt es noch Drehregler zum Beispiel für die Klimaanlageneinstellung hinten. Ich bin neulich mit einem Tesla gefahren, da muss man sich in die dritte Ebene der Menübedienung hineinfuchsen und das während der Fahrt, um zum Beispiel die Klimaanlage hinten zu regeln. Das heißt, hier sehe ich auch beim Auto eine Faszination, auch dass hier mehr aufs Fahren geachtet wird, mehr auf simple Bedienung geachtet wird, während heute es eigentlich eine ganz andere Richtung läuft.
Das finde ich ein ganz wichtiges Stück. Ja, Herr Diewinter?
Das ist bei den Spielekonsolen ja auch so. Wenn die spielen und die haben die alten, da sind viel weniger Tasten und die Bilder sind viel leichter zu lesen. Also die Lesbarkeit von so einem 3D-Spiel mit einem Head-Up-Display, wo noch alle möglichen Anzeigen sind, im Vergleich zu einem, ich sag mal, Super Mario von damals, das ist dann was ganz anderes. Da finden sie sich ganz schnell zurecht und die probieren dann halt, ne, fallen 10-mal runter und schimpfen dann ein bisschen. Und am nächsten Tag geht es ein bisschen besser. Ich erwähne das nur, weil ich heute haben meine beiden 5-Jährigen sich an so einen Gameboy gesetzt. Und das war ganz niedlich. Und meine 7-Jährige hat gestern das erste Mal, glaube ich, Tetris probiert. Das, wie einer ihrer Gäste schon gesagt hat, das ist immer ganz schön, wenn man das, was einen selber früher so erfreut hat, den Kindern mal zeigen kann. Die Begeisterung ist zwar nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, ob das 3 Mädchen sind, ob es daran liegt, das wage ich zu bezweifeln. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön.
Ganz toll, was Sie uns erzählt haben, Herr Diewinter, dass Sie das auch weitergeben an Ihre Töchter und die Begeisterung für die Kassetten erhält. Das sind ganz tolle Stichworte, die Sie da geliefert haben, auch was die Bedienbarkeit, die Reparierbarkeit betrifft. Herr Friesecke, bei den digitalen Innovationen, die ja auch Ihr Forschungsbereich sind, guckt man da gar nicht danach, dass das ein bisschen bedienungsfreundlich ist? Ich kann das gut nachvollziehen, was Herr Möser sagte mit den Drehreglern. Guckt man nicht, was ist haptisch gut durchführbar und Was erleichtert das? Oder sagt man, ah, die junge Generation ist das schon gar nicht mehr gewöhnt, die wischen sowieso
noch? Nein, also da gibt es ja ganze Forschungsdisziplinen, die sich mit sowas wie User Interface Design auseinandersetzen. Es gibt aber tatsächlich diesen Begriff, das nennt sich Feature Creep. Also im Digitalen ist es halt wahnsinnig viel leichter, eine zusätzliche Funktion hinzuzufügen, weil ich ja nichts am Objekt verändern muss. Also wenn ich ein Auto habe, wo alles über Drehregler gemacht wird und ich möchte, dass das Auto eine zusätzliche Funktion hat, dann muss ja dort ein neuer Knopf hin. Und dann wird abgewogen, muss man wirklich, ist es diese Funktion wert, dazu noch einen Knopf zu machen und noch so einen Knopf zu, und der Platz ist endlich in so einem Cockpit. Im Digitalen habe ich diese Einschränkung nicht. Also da muss man ja nur, was weiß ich, Microsoft Word aufmachen und sieht, da sind 15.000 Knöpfe, die ich drücken kann. Nicht, weil man die unbedingt alle braucht, sondern weil es so einfach ist, einen zusätzlichen hinzuzufügen. Und jede einzelne Funktion an sich hat wieder gute Argumente, warum man die braucht. Und irgendwann ist halt das Gesamtprojekt so überladen, dass jemand, der nicht tief in der Technologie drinsteckt, sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit irgendwie arbeite. Ich brauche was, was ein bisschen einfacher ist und auf mich zukommt. Und das ist ganz typisch. Das haben wir eigentlich überall, in allen technischen Entwicklungen.
Es ist natürlich auch eine Frage der Finanzen. Also scharf kalkulierende Autohersteller, die werden sehr einfach lieber in einen großen Bildschirm investieren, als in viele komplizierte mechanische Knöpfe, die dann eben angeschlossen werden.
Absolut. Müssen. Und jetzt kommt noch eine Sache quasi genuin digital hinzu. Und zwar ist das die Idee, dass im Digitalen Produkte unfertig sind. Die lassen sich updaten. Also das kennen wir alle von unserem Smartphone. Das kann morgen etwas anderes als gestern. Und das kann ich halt nur, wenn ich das alles über einen Bildschirm mache, dass diese Funktion also einen zusätzlichen Knopf einblenden kann. Wenn diese Funktion einen Knopf im Auto bräuchte, dann ließe sie sich nicht einfach updaten und verändern.
Ja, das kann man schon machen. Also ich erinnere mich noch an meine Jugend. Ich hatte ein Auto mit natürlich Fensterkurbeln in den 70er Jahren. Ich wollte es updaten auf elektrische Bedienung. Ich habe da angefangen rumzubasteln, Motoren in die Türen zu setzen und hatte dann ein Auto mit nachgerüstet sozusagen, ja, mit Funktionen.
Umgenommen, was ich meine, ist, dass der Hersteller einfach sagt, ja, so, und ab morgen kann dieses Auto automatisch einparken und dann hat es ein Update.
Genau, Herr Schwirkmann, ich glaube, Sie wollen sich zu Wort melden.
Ja, gerne, weil ich finde, diese Interface-Frage ist eine ganz wesentliche. Und ich denke, das macht tatsächlich die Faszination an der älteren Technik oder der teilweise noch analogen Technik aus, dass ich nicht unter dieser sensorischen Deprivation leide, da nur auf eine Glasfläche tippen und wischen zu können, sondern dass ich etwas tun kann, etwas fühle und das Gerät sozusagen in gewisser Weise auch mit mir spricht. Wir haben in unserer Drucktechnik mal aufgestellt eine IBM-Kugelkopfschreibmaschine. Und ein Kommentar eines jungen Besuchers war, wie geil ist das denn, Computer und Drucker in einem? Und ich frage mich bei dieser systemischen Frage, ja, was kann das Digitale als System, warum muss es eigentlich abgedatet werden mit Funktionen? Also welche Zusatzfunktionen erwarte ich mir noch in dem Tesla? Also sind wir da nicht bei der Frage, geht es hier um technikgeleitete Wünsche oder um wunschgeleitete Technik? Also ich vermag mir das nicht vorzustellen, was da noch alles kommen soll. Das sind so Systemfragen, die sich da einfach stellen, wo man vielleicht noch mal wieder einen Gang zurückschalten kann.
Aber weist das nicht darauf hin, dass man möglicherweise vielleicht für verschiedene Zielgruppen auch verschiedene Produkte anbietet? Dass man sagt, okay, klar, es muss der alte Kassettenrekorder, hole ich mir von eBay, aber ich könnte vielleicht ja auch neue, die mit guten Funktionen ausgestattet sind oder auch andere Geräte, aha, da doch vielleicht ein paar mehr Drehknöpfe für eine Klientel, die das lieber benutzt, parallel anbieten? Oder würde das der Markt nicht hergeben?
Das wird eigentlich schon gemacht. Also der Tesla ist ja nur ein Extrembeispiel in Richtung auf vom Menschen völlig getrennte Benutzeroberfläche. Also in den allermeisten Fahrzeugen hat man ja genau diese Mischung. Man hat den Bildschirm mit den verschiedenen Menüebenen, man hat aber auch noch haptisch auch sehr durchgestylte Bedienelemente. Wobei man dann natürlich auch immer noch, wie Sie schon sagten, es gibt da viele Untersuchungen dazu, wo man auch noch mal schauen kann, sind das jetzt Schieberegler, sind das Drehregler, wie fein ist die Abstimmung dadurch. Da ist, glaube ich, schon eigentlich so eine merkwürdige hybride Bedienungsform hat sich durchgesetzt. Auch, dass zum Beispiel die Geschwindigkeit in den allermeisten Fällen analog angezeigt wird oder simuliert analog mit einem Zeiger, der kein mechanischer Zeiger mehr ist, sondern ein elektronisch simulierter. Und auf der anderen Seite haben Sie die Zahlen der Geschwindigkeit, die Sie gerade fahren.
Das, auch bei Smartwatches übrigens haben die fast immer ein analoges Ziffernblatt, was ja technisch überhaupt keinen Grund gibt.
Eben.
Also das sind wahrscheinlich auch unsere Gewohnheiten, die da noch eine Rolle spielen. Ich möchte noch einen Hörer zitieren. Bernd Henning hat uns eine Mail geschrieben. Er ist 60 und Industriebuchbinder mit viel Interesse am Buchbinderhandwerk und arbeitet nun in einer Bibliothek, aber nicht als Buchbinder und wird sich zu Hause eine kleine Werkstatt einrichten und dieses Hobby ausleben. Da kommt ja auch wieder dieses Handwerk raus, ne? Dass man auch die Sinnlichkeit, wir haben vorhin gehört von der Hörerin, dass sie auch Bücher hat, andere haben ein Tolino oder so, das spielt auch eine Rolle. Also dass man die Entstehung und das Handwerk dazu auch reizvoll findet.
Ja, interessant finde ich auch, dass das professionelle Handwerk oft ausstirbt.
Genau.
Dass dann aber Amateure in die Bresche springen sozusagen. Also die dann Dinge machen, die eigentlich ein ausgebildeter Handwerker macht. Also ich muss bekennen, ich habe zum Beispiel mehrere Sperrholzboote gebaut. Einfache Sperrholzboote baut heute kein Bootsbauer mehr. Das muss schon sehr elaboriert sein. Das kann ich nicht, aber ich habe sozusagen diese Low-Tech Sperrholzboote übernommen und substituiere sozusagen ein verloren gegangenes Handwerk.
Ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe eine ganze Reihe alte Stereoanlagen und irgendwie alte Plattenspieler und so weiter. Und die Leute, die reparieren, machen das auch alle so nebenbei oder in der Frührente oder weil sie sich das mal aufgeschlaut haben. Aber eigentlich diese Berufsgruppe da...
Eine echte Kunst. Da können wir gleich noch drüber weiterreden. Nach den Nachrichten, Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 446 44 64 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden. Das beschäftigt uns dann noch bis 11.30 Uhr.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir graben heute in der Lebenszeit bis 11.30 Uhr noch etwas weiter in die Vergangenheit. Trotz Video gab und gibt es noch Radio und Radiostars. Alte Techniken und neue Techniken lösen sich nicht nur ab, sondern laufen auch parallel, haben wir schon gehört. Und viele technische Geräte erleben gerade eine Renaissance und das im digitalen Zeitalter, wo das doch eigentlich Oldschool ist. Sehnsucht nach dem Gestern, wenn alte Technologien neue Liebhaber finden, lautet unser Thema. Und wir sind weiter gespannt auf Ihre Erfahrung, Ihre Geschichten, Ihre Rituale. Welche Retro-Geräte nutzen oder sammeln Sie und warum passiert das? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte gerade eine Mail zitieren von Lars 21 aus Kiel. Er schreibt uns: Ich habe mir heute Morgen ein altes Bajazzo-Kofferradio von Telefunken auf eBay gekauft. Jetzt sitze ich in meinem Zimmer und höre eure Sendung. Und alles nur, weil ich mich bewusst für ein analoges Medium entschieden haben. Neben dem Radio stehen außerdem ein Plattenspieler inklusive amtlicher Anlage in meinem Kapuff. Bin sehr zufrieden. PS, in der Uni schreibe ich auch mit Stift. Von der Hand in den Kopf oder so. Ja, das Lachen, was ich jetzt im Hintergrund gehört habe, das kommt von Professor Kurt Möser, pensionierter Technikhistoriker am Karlsruher Institut für Technologie, und von Sascha Friesicke, Professor für Design digitaler Innovationen an der Universität der Künste Berlin, und außerdem dabei Peter Schwirkmann, Leiter der Abteilung Sammlung und Ausstellung des Deutschen Technikmuseums Berlin. Ja, wenn Sie das hören, ein 21-Jähriger, der sich ein altes Kofferradio hört, ist das ja schon Zeitgeist?
Ja, sicher. In der großen, in der weiten Möglichkeit, soziale Distinktionen zu bekommen, spielt eben nicht nur das Neue eine Rolle. Und das wird ja oft so auch in der Szene als Neophilie abgetan. Also die wollen nur immer was Neues. Das ist ja eigentlich Unsinn. Where's the sport sozusagen? Wo ist der Sport des Umgehens mit den alten Dingen? Und ich glaube, diese Nische, die auch jetzt hier deutlich geworden ist, die wird durchaus breiter. Und zwar auf allen möglichen Feldern. Was nur schade ist, dass manche Technologien wirklich abgewürgt werden. Es gibt eben kein terrestrisches Fernsehen mehr. Das heißt, der Fernseher von 1960 steht tot zu Hause. Den kann man nicht so einfach umrüsten auf Satellitenfernsehen.
Also muss da auch gucken, wie die technische Entwicklung ist. Es gibt ja auch viele Geräte, analoge Geräte, die 10, 20 Jahre auch haltbar sind und man kann reparieren. Und bei ganz vielen neuen, da braucht man nach 2, 3 Jahren, ist alles vorbei. Da muss was Neues daherkommen. Das ist ja auch eine ganz andere Kultur dahinter.
Ja, aber das Alte verschwindet eben leider doch oft. Also bestimmte Filmformate von Analogkameras, also 6x6 zum Beispiel, die quadratischen Formate, da kann man zwar noch auf eBay die Filme kaufen, aber sie müssen schon ziemlich suchen, dass sie auch entwickelt werden.
Herr Friesike, wäre das nicht auch was Innovatives, dass man sagt, so, wir kopieren das einfach mal von damals?
Also gerade bei den Filmen gibt es eine ganze Reihe, wo es regelrechte Petitionen gibt, dass die zurückgebracht werden. Wenn das so einfach wäre, dass man die wieder auflegen könnte, das wäre ganz toll. Ist es aber wohl scheinbar technisch nicht. Sie haben eben was gesagt, worauf ich gerne eingehen würde, und zwar das Wort Zeitgeist. Und der Zeitgeist des Digitalen, ich möchte vielleicht auf die E-Mail von unserem jungen Hörer eingehen, ist ja, dass ich mein Handy anmachen kann und dann spielt mir dieses Handy vor, was ich möchte. Dafür muss ich ja aber wissen, was ich möchte. Und wenn ich das Radio anmache, dann kommt eben etwas, wo ich möglicherweise darüber stolpert, dass mich das interessiert, aber ich habe noch gar nicht gewusst, dass ich das hören möchte. Und das fehlt Leuten ganz oft, wenn sie dann abends irgendwo sitzen und, keine Ahnung, bei Netflix auswählen sollen, was sie jetzt sehen wollen. Und das Fernsehen hat eben ein Angebot gemacht, das Radio macht ein Angebot. Möglicherweise stolpert man über etwas, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass einen das interessieren würde.
Da spielt der Zufall eine Rolle und auch der Überraschungseffekt.
Ja, und sich darauf einlassen.
Herr Schwierigmann, können Sie das bestätigen? Auch im Museum, im Deutschen Technikmuseum, wollen die Leute überrascht werden? Entwickeln sie vielleicht auch eine Leidenschaft, nachdem sie bei Ihnen im Museum waren?
Ja, ich denke, das ist die Erwartung, mit der man in so ein großes Museum geht, dass man gar nicht unbedingt ein konkretes Objekt aufsucht oder eine konkrete Technik, sondern wie bei einem großen Kaufhaus diesem großen Versprechen traut, dass da schon irgendwas Interessantes sein wird und in diesen Kosmos abtauchen wird. Und insofern, denke ich, sind wir schon aufgerufen, auch Angebote zu kuratieren. Es ist eben die nicht damit getan, das Publikum sagt, was es gerne haben möchte, weil woher soll es wissen, was es möchte, bevor es weiß, was es gibt. Also, das ist sozusagen, damit kommen die auch klar. Und wir haben das in der museologischen Debatte mit der Frage der Partizipation und wer macht hier das Programm und wer macht es nicht, das ist alles richtig. Aber ich glaube, man tritt Angeboten, die erstmal gemacht werden, schon sehr aufgeschlossen entgegen. Und dann ist die Frage, was passiert dann als nächstes?
Ja, also meine Kinder haben, als wir noch intensiv ins Museum gegangen sind mit ihnen, die Technikmuseen auch mal so als große Wunderkammern gesehen. Eben konfrontiert mit ganz bestimmten Techniken, die eben nicht im Alltag vorhanden sind. Und es gab dann oft eine Rätselei, was ist das eigentlich für ein Objekt? Gut, auch Konservatoren sind da manchmal Rätsel, warum, was das eigentlich ist, gerade bei historischen Küchengeräten etwa. Aber man geht ins Museum und bekommt eigentlich Angebote von interessanten und spannenden technischen Kuriositäten. Und am Technoseum war das oft so, wenn eine Maschine anfängt zu laufen, wenn die Dampfmaschine läuft, wenn ein historischer Webstuhl klappert, dann brechen alle Führungen zusammen. Ja. Alle stürzen hin und freuen sich an dieser funktionierenden Technik.
Ja, weil es ja auch quasi so ein Event ist. Man hat alle Sinne, die Augen, die Ohren werden beansprucht. Man erlebt ja quasi eine Zeitreise. Die einen gehen ins Museum, die anderen vielleicht zu Plattenbörsen. Wir haben vorhin schon gehört, Flipperautomaten, analoge Kameras, Röhrenfernseher und natürlich auch Schallplatten, die boomen. Einer, der davon gar nicht genug bekommen kann, ist Thomas Griegert, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Griegert.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie sind Sammler von Schallplatten. Vinyl ist wieder voll im Trend seit einigen Jahren. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich denke, also viele von den Gründen sind eigentlich auch schon gefallen. Also klar, Distinktionsgewinn spielt natürlich eine Rolle, sich für der Masse absetzen. Dann auch das Haptische, statt dicker Knöpfe hat eine Schallplatte einfach ein großes Cover mit viel Platz, wo sich ein Grafiker, Grafikerin ausleben kann. Womöglich noch ein Klappcover mit noch mehr Platz. Und dann gibt es natürlich, ja, also bei der Frage, ob jetzt die CD oder die Schallplatte besser klingt, muss ich jetzt persönlich aussteigen, weil ich in meinem Leben zu viel Automusik gehört habe und das, glaube ich, im Pepsi-Test gar nicht mehr rausfinden könnte. Es gibt aber wohl schon einen Unterschied in der Klangästhetik. Also ich habe irgendwie in den 90ern angefangen, mich für 50er und 60er Jahre Musik zu interessieren und aber parallel dazu natürlich auch die Musik der 90er und dann später der Nuller und auch der heutige Musik mitzuschneiden. Und wenn ich mir jetzt in den 90ern eine Platte gekauft habe von einer Indie-Rock-Band wie den Pixies, die in ihrer Musik ganz viel Verweise auf die 60er Jahre inkubiert, dann war ich aber komplett digital produziert wurde, dann fand ich schon auffällig, dass eben diese eigentlich moderne aufgenommene Musik nicht denselben Druck und dieselbe Wärme produzieren konnte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zum Teil relativ mit unter primitiven Umständen aufgenommene Schallplatte von Link Wray aus den frühen 60ern oder so, ja.
Man versucht also den Sound von früher auch so ein bisschen in die moderne Technik reinzubringen. Ist das nicht auch manchmal so, dass man sagt, ja, okay, das soll jetzt gar nicht so Hightech-mäßig klingen, sondern ich möchte auch wieder an ein Lebensgefühl, an ein Musikempfinden anknüpfen?
Also ich meine, also vieles davon ist natürlich einfach auch geschmäcklerisch, das ist individuell, da kommt auch so ein bisschen Musikfan-Esoterik spielt da, glaube ich, auch eine Rolle, aber tatsächlich empfinde ich dann diese Musik mit der alten Technik aufgenommen oft irgendwie als realer, als echter, ja. Zum Teil, mittlerweile muss man auch sagen, dass die Digitaltechnik auch aufgeholt hat. Ja? Also bestimmte Sachen, die zum Beispiel, es gab ja in den 70ern schon mal eine Revolution in der Musiktechnologie, vor allem in der Produktion, als es wegging von der Röhrentechnologie zur Transistortechnologie. Und zum Beispiel bei vielen Punkplatten aus den späten 70ern denke ich mir auch, Menno, wenn die doch mal in einem schönen, ordentlichen, analogen Studio aufgenommen worden wären, denen fehlt echt der Druck. Aber damals war das halt eben das Empfinden, Mensch, endlich können wir Musik komplett unverzerrt aufnehmen. Und was dazu geführt hat, dass dann eben diese Punkbands auch viel zu steril klingen. Und dann irgendwann in den 90ern wurde es eigentlich noch mal steril. Aber mittlerweile hat die modernen Produzenten haben da aufgeholt. Also mittlerweile ist es best of both worlds. Also das heißt, es werden ganz bewusst alte Mikrofone, in aktuellen Aufnahmen werden alte Mikrofone aus den 50er, 60ern verwendet mit einem Röhrenvorverstärker, eventuell sogar noch über ein Röhrenpult. Und dann kommt aber irgendwann, geht es in den Computer, weil man da besser schneiden kann. Und auch deutlich weniger Band verwendet für Aufnahmen und da einfach sparen kann. Und dann geht es vielleicht nochmal zurück, also ich kenne Studios, die dann eben vorm Computer das wieder auf eine Bandmaschine überspielen und so, um dann die Sättigung, das ist wirklich ein bekannter Effekt, von so einer Bandmaschine wieder zu haben. Wobei es gibt eben auch schon wieder Plugins, die genau diese Bandsättigung oder eben die Röhrensättigung emulieren halt. Ja. Ja.
Das, aber das find,
Ja.
Ja, Herr Möser?
Ich finde es sehr spannend, was Sie sagen, diese merkwürdigen hybriden Technikformen. Und da muss ja auch mal das Wort Simulation fallen. Also vieles, was wir als alte Technik betrachten, ist ja eigentlich oft simulierte alte Technik. Also in fast jedem Bildbearbeitungsprogramm gibt es ein Programm, wo man Fotos wie alte Polaroids aussehen lassen kann. Und das Neue, das eigentlich so tut, als sei es das Alte, ist ein meiner Meinung nach ganz faszinierendes Bild. Da kann man auch zum Beispiel in die Retrotechnik von Autos reinschauen. Der Fiat 500 von heute ist natürlich nicht der Fiat 500 von 1960. Und auf vielen Feldern gibt es eben da Anstrengungen, sozusagen mit modernen Mitteln zurückzugehen zum Alten, was natürlich nicht mehr das Alte ist.
Sie sagten das gerade auch, Herr Griegert, dieser sterile Sound, der vielleicht andere abstößt, der sagt, ich nehme dann doch lieber die Schallplatte und auch die Aufnahmetechniken, die früher da waren. Ist das etwas, dass man ja vielleicht einer Zeit hinterher trauert, die da war? Oder ist es die Technik? Ist es, dass man weiß, aha, das kommt von der Platte damals und da hatte ich dieses bestimmte Lebensgefühl und das kommt mit dieser Platte wieder hoch und nicht mit einer CD oder gestreamter Musik?
Also bei mir persönlich ist es so, dass ich mich tatsächlich mehr dieser Zeit verbunden fühle. Ja, eben in der Zeit wurde Musik eben analog aufgenommen, analog produziert, gemastert, gepresst auf Platte und so weiter. Vieles davon geht dann auch verloren, wenn versucht wird, dass dann, egal ob jetzt CD oder auch zum Teil auch neue Pressungen auf Schallplatte können oft vom Klang, wenn dann zwanghaft versucht wird, das irgendwie in neuen Hörgewohnheiten anzupassen, dann kann da auch was verloren gehen. Zum Beispiel, es gibt ein interessantes Buch von dem Tontechniker, der die Beatles über zwei Jahrzehnte begleitet hat. Ich will jetzt, da sind unglaublich viele spannende Episoden drin, ich will noch eine rausgreifen, wo er dann sagt, als sie dann die Platte fertig hatten, haben die stundenlang, der letzte Schritt ist dann eben das Mastern, da haben die Stunden damit verbracht, einen richtig guten Monomix herzustellen. Und den Stereo-Mix, als dann Stereo aufkam, das haben sie dann schnell in einer halben Stunde zack, zack, was hingedreht, weil das Stereo hatten eh nur die Schnösel. Wichtig war, dass die Monoplatte oder Single eben gut klingt. Ne?
Ja, das ist sicher spannend für viele, die in dieser Zeit das mitbekommen haben. Aber wie ist es bei der jungen Generation? Sie veranstalten ja auch die Freiburger Plattenbörse. Da kommen ja Hipster, die Platten gut finden. Die haben aber gar nicht ja diese Geschichte mit dieser Musik und mit den Schallplatten. Woher kommt diese Begeisterung?
Ich denke, also da spielt auch ganz viel Distinktionsgewinn eine Rolle. Es ist einfach wieder hip und cool, ja. Sich abgrenzen. Ich habe sowas auf Platte. Ich bin ja auch als DJ tätig mit Schallplatten und da ist schon auch ein bisschen Snobismus im Spiel halt. Ne? Also wenn es um 50er, 60er geht, da gibt es dann solche, die sagen, bei mir sind das aber nur Originalsingles und ich gehöre zu denen, die halt sagen, okay, bis 50 Euro gebe ich mal aus für eine Single, für eine ganz seltene. Aber bei 500 oder 5000 spiele ich dann nicht mehr mit. So. Ja? Und dann hole ich mir die Reissue, die es mittlerweile auch schon als Nachpressung auf Single gibt oder so. Ja? Mhm. Aber ich finde einen ganz interessanten Aspekt, ich glaube, es ist wirklich schon fast alles gesagt worden oder viel gesagt worden zu dem Thema, aber ich finde vielleicht einen Aspekt, der vielleicht noch fehlt, ist, dass er sowohl bei der Musikproduktion als auch bei der Verfügbarkeit von Tonträgern, dass da auch mit der Digitalisierung, und da spreche ich jetzt mal auf Pro-Digitalisierung, auch einfach eine ganz große Demokratisierung eingesetzt hat.
Ja, Herr Griegert, sind Sie noch da? Oh, jetzt ist die Verbindung, glaube ich, gestoppt. Herr Griegert?
Mir schicken lassen.
Okay, die Verbindung war gerade kurz unterbrochen. Vielleicht können Sie den letzten Satz noch wiederholen. Was das noch ein wichtiger Punkt, der noch nicht angesprochen wurde. Welcher war das in Ihren Augen?
die Demokratisierung, die über die Digitalisierung eingesetzt hat. Also ich kann mich jetzt als DJ hinstellen und habe da diese super seltene Single aus dem hintersten Winkel der USA. Und die gibt es nicht mal auf Spotify. Aber da habe ich auch ein bisschen Geld für in die Hand nehmen müssen. Mhm. Und für Leute, die das Geld nicht haben, ist es eben möglich, über YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp und so weiter sich Sachen anhören zu können. Und die sind dann eben verfügbar. Oder genauso kann eben eine Band heutzutage mit einem leistungsstarken Laptop, ein paar geliehene Mikrofonen im Proberaum eine Aufnahme herstellen. Für die hat es damals ein Tonstudio gebraucht.
Also auch vieles ist einfacher geworden.
Und das scheiterte. Genau, also diese Band kann jetzt eine Aufnahme herstellen, die jetzt der Laie nicht von einer amtlichen Studioproduktion unterscheiden kann. Und das ist eben eine enorme Demokratisierung.
Ganz wichtiges Stichwort. Ganz herzlichen Dank, Herr Grieger, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Schallplattenbegeisterung und auch den verschiedenen Sounds und Techniken, die damit verbunden sind. Und Ihre Leidenschaft ist, glaube ich, ganz gut darüber gekommen. An dieser Stelle möchte ich Frau Streckebach aus Streckebach-Gutenholz, wenn ich das richtig lese hier, ist das korrekt, am Telefon begrüßen?
Ja, hallo.
Ja, ich lese, Sie sind 81 Jahre alt, aber haben natürlich auch viel Technik um sich. Welcher Art? Ältere, jüngere Technik?
Also ich muss dazu sagen, ich lebe total alternativ. Ich höre nur den Deutschlandfunk, habe keinen Fernseher. Ich habe noch ein Kassettendeck und einen Walkman. Ich kann also auf diesem Kassettendeck noch Ihre tollen Sendungen im Deutschlandfunk Kultur aufnehmen. Ich habe noch ein Braunradio, dieses schöne alte Schneewittchensarg. Das funktioniert auch noch. Das habe ich also auch im Museum of Modern Art in New York entdeckt. Da steht das auch. Dann habe ich noch, ganz viel, ein altes Holzradio von Henry Kloss, Model One. Das ist 25 Jahre alt und das funktioniert auch noch wunderbar. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gehe ich zum Repair-Café und das ist überhaupt kein Problem. Also da kann man also alles reparieren lassen, egal wie alt es ist. Und alte Glühlampen habe ich natürlich auch gehortet, die benutze ich
auch
noch. Und schreiben tue ich auch mit Füller und meine Storys. Ich schreibe so Kurzgeschichten, schreibe natürlich mit Bleistift, also Kugelschreiber mache ich nicht so. Und dann habe ich auch noch, ich habe früher Porzellan restauriert, also ich bin total fasziniert von alten Sachen und alten Dingen. Und deshalb würde auch in mein Wohnzimmer kein Fernsehapparat passen. Das wäre also ein sogenannten, das war ein Stilbruch, da habe ich lauter alte Möbel, das geht überhaupt nicht. Und ich bin also glücklich, dass ich diese alten Sachen habe.
Aber und Sie fühlen sich auch nicht abgehängt von irgendwelchen anderen Entwicklungen?
Kein bisschen, ganz im Gegenteil. Also die Leute meinen das immer, aber ich bin eigentlich da durch den Deutschlandfunk zum Beispiel auch, ich bin eher überinformiert.
Also es gibt Alternativen und man kann sich auf vielen Arten und Weisen informieren, alte und neue Technik zusammen nutzen. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe das nochmal rein in die Runde. Das klingt ja fast so, Herr Schwirkmann, als wenn Sie bei unserer Hörerin Museumsstücke noch finden könnten.
Ja, also die genannten Objekte, die haben wir natürlich auch in der Sammlung drin. Und nochmal zum Thema Digitalisierung. In der Tat, der Rundfunk wird ja irgendwann jetzt auch dann nochmal dran sein und diese alten Geräte entwerten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch diese hybriden Lösungen, ich glaube, die auch viele Menschen nutzen, beispielsweise gestreamte Musik auf einer alten Stereoanlage sich anhören. Das sind ja dann noch so Lücken, die sich auftun, wenn der Systemwechsel schon vollzogen worden ist.
Also da passiert noch ganz viel und das Stichwort von der Hörerin eben, Frau Steckebach, möchte ich nochmal aufgreifen, das mit dem Reparieren, das ja auch eine Rolle spielt, die Repair-Cafés, schreibt uns auch ein Hörer, Edgar Krug, er nutzt sehr gerne Altes, da man fast alles reparieren kann, zum Beispiel im weitläufigen Wald- und Gartengrundstück einen über 50 Jahren alten belgischen Radlader mit 3 Tonnen Gewicht und über einer Tonne Hubkraft. Dieser wurde nur in geringer Stückzahl gebaut. Ersatzteile Fehlanzeige. Da ich auch alle Baumaschinen aus DDR-Zeiten repariert habe, kein Problem. Also es ist ja auch wichtig, diese gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten weiter zu transportieren.
Ja, aber in die nächste Generation, oder? Hilft das Digitale, weil ich ganz viele Sachen jetzt eben, die früher in einer kleinen Gruppe vielleicht nur geteilt wurden, wo es sehr schwierig war ranzukommen oder wo ich gewisse Magazine abonniert haben musste oder sowas, jetzt eben online Gleichgesinnte treffen kann und mich dazu austauschen kann, wie man bestimmte Dinge denn repariert, was man dafür braucht, ob man noch jemanden kennt, der irgendwas herstellen kann und was in die Richtung.
Für alles gibt es denn ein YouTube-Tutorial, wo ich mal alles
das möglicherweise kann. Oder dass man online eben tatsächlich auf andere Leute trifft, die dieses Problem schon mal hatten oder das öfter machen als man selbst. Und ganz oft sind die, freuen die sich, dass man sich dazu meldet und sagt, ah ja, das habe ich schon mal gemacht, ruf mich doch mal an.
In der DDR gab es eine Reparaturkultur, gerade um die Motorräder und um den Trabant etwa. Da hat man sich in der Garage zusammengesetzt. Es gab eine Gruppe von Gleichgesinnten. Man hat gegenseitig sich Tipps gegeben. Man hat auch Ersatzteile ausgetauscht. In dieser Kultur gibt es sogar die Umwandlung der Garage in eine Art Wohnzimmer. Man sitzt vor seinem Fahrzeug, denkt nach, was man machen kann. Und der Trabant ist ja auch eigentlich so konstruiert worden, dass man ihn leichter reparieren kann mit seinem Zweitaktmotor. Wobei diese Reparaturkultur so eher eine gezwungene, keine freiwillige Reparaturkultur war.
Aber eine Reparaturkultur, die ja jetzt wieder auflebt, wo es in Zeiten, wo wir Ressourcen schonen müssen, also wo man auch weiß, also gewisse Materialien sind endlich, die Energie müssen wir anders gewinnen, wir müssen viel recyceln. Gewisse Kulturtechniken sind ganz wichtig, um auch in Krisensituationen dann gewappnet zu sein.
Ja, das umweltfreundlichste Auto oder dasjenige, das am wenigsten Impact hat, ist, dass das nicht produziert wird. Autos lange am Laufen zu halten, denke ich, ist ein ausgesprochen ressourcenschonendes Vorgehen.
Ja, und das ist ein Aspekt, den haben wir irgendwann kurz gestriffen, aber so, wie man das immer ganz schön sich vorstellen kann, ist bei so einer Smartwatch. Eine Smartwatch zu kaufen heißt ja nicht nur jetzt eine Smartwatch zu kaufen, sondern in 2-3 Jahren die nächste kaufen zu müssen.
Mhm. Ja. Das ist dieser Druck, immer weiter mitzumachen und.
Ja, weil sie ja schon als ein Produkt verkauft wird, was technisch in ein paar Jahren abgelöst sein wird.
Genau. Ja, weil es auch nicht mehr unterstützt wird und nicht mehr sicher betrieben werden kann.
Genau, wir könnten noch endlich weiterreden zu diesem Thema. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben bei dieser Zeitreise zu alten Technologien, die gerade eine Renaissance erleben und die auch einen gewissen aktuellen Zeitgeist widerspiegeln und wo wir uns den Luxus gönnen können, zugleich das Beste aus der analogen und auch aus der digitalen Welt nutzen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen analogen oder digitalen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.